Am Samstag, den 19. März um 20 Uhr streamen wir wieder live zu The Masked Singer. Gleich gibt's alle Infos zu unserem Stream. Außerdem sprechen wir über Couple Challenge. Da beobachten wir weiterhin den Staffelverlauf in Finnland und schauen mal, ob die eiskalte Temperatur auch auf die Stimmung überschlägt. Dazu schauen wir auf eine neue Reality-Show bei Netflix.
Genau, und zwar auf Queer Eye Germany. Und wir gucken, ob das ganze Format mit dem amerikanischen Original mithalten kann und ob die deutschen Fab Five auch wirklich harmonieren.
Dazu geht's um Kitchen Impossible. Emily ist großer Fan, ich auch. Wir werden mal schauen, warum eigentlich. Und Emily muss ran bei What's Wrong, dem News Special. Das werden wir wieder ausprobieren. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser nagelneuen Woche am Freitag, den 18. März. Und der 18. März, das ist der Tag vor dem 19. März. Und der 19. März ist deshalb wichtig, weil an diesem Tag natürlich was Großartiges passiert, nämlich The Masked Singer kehrt zurück. Und nicht nur The Masked Singer kehrt zurück, sondern auch unser Livestream kehrt zurück. Wir haben es ja bisher zweimal gemacht und ich wollte noch mal ganz kurz hier am Anfang der Folge erinnern. Wenn ihr es am Freitag hört, morgen, und wenn ihr es am Samstag hört, heute, wenn ihr es danach hört, seid ihr vermutlich zu spät dran gewesen oder ihr wart dabei. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn ab 20 Uhr sind wir bei Twitter am 19. März live und werden live raten, wer hinter den neuen Masken steckt, der neuen Staffel. Das ist ja immer die spannendste Folge gleich zu Beginn. Und es haben sich einige angekündigt. Anni ist dabei, Selma ist dabei, Nathalie ist vielleicht dabei, Jana ist dabei. Also es wird eine illustre Runde auf jeden Fall. Und wir werden einen schönen, langen Abend mit viel Werbung verbringen. Deswegen brauchen wir euch auch, um mitzuraten. Also seid dabei. Samstag, 19. März, 20 Uhr bei Twitter. Alles in der Beschreibung. Da gibt es den Link. Einfach draufklicken und dann kann man sich da erinnern lassen. So, jetzt habe ich aber zum Glück auch einen normalen Gast, einen neuen Gast. Nicht, denn sie ist ja, war ja schon mal hier, das vergessen die meisten. In der grandiosen Folge müsste irgendwas um die 90 wahrscheinlich gewesen sein. Ich bin aber sehr froh, dass sie wieder da ist. Hier ist Emily.
Hallo Dennis, hier bin ich wieder, weil ich war schon mal da.
Ja, weißt du noch, um was es ging damals?
Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Ja, es war auf jeden Fall auch Trash.
Es war diese Sendung.
Es war Are You The One. Die zweite Staffel, genau. Are You The One, genau. Mit Marcel, wenn du dich daran noch erinnerst. Marcel, ja. Der ganz widerliche Typ, der mittlerweile auch nicht mehr zu sehen war zum Glück. Christine aber natürlich noch. Christine war auch in der Staffel dabei.
Uff, Christine war auch bei Couple Challenge.
Christine war auch in der zweiten Staffel Couple Challenge und sie wäre ja in den Dschungel gekommen. Hat dann aber ja ihr Impfzertifikat gefälscht. Deswegen ist ja nicht dann eingezogen tatsächlich.
Schade.
Ja, aber es waren einige auf jeden Fall Leute dabei, die auch jetzt, war nicht Victoria auch in der zweiten Staffel? Die wäre jetzt gleich bei Couple Challenge? Nee. Nee, die war dritte Staffel, ne?
Welche Staffel, weiß ich nicht.
Okay, aber du auf jeden Fall nicht in der. Emily war auf jeden Fall schon da und es ist auch sehr gut, dass sie heute wieder da ist, denn wir sprechen über Couple Challenge. Ich weiß, dass du die erste Staffel sehr gerne mochtest, ne? Die erste Staffel war die mit Daniele und so. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt über Staffel 3 sprechen. Wir starten auch gleich rein. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen angefangen, aber nur so ein bisschen einen Überblick gegeben über Staffel 3. Es ist ja eine Staffel, die zum ersten Mal jetzt in Finnland spielt. Erstmal, was sagst du dazu? Weil es ist ja ein Setting, was wir so aus dem Trash-TV nicht kennen. Normalerweise sind wir ja in der Sonde, im Paradies. Wie gefällt's dir?
Wahnsinnig gut. Also wenn mir jemand die Hütte anbieten würde als Airbnb, würde ich die sofort nehmen. Und natürlich neue Bedingungen mit Schnee. Also die Staffel 2 war ja auch cool, weil da waren diese komischen Kräne.
Ja,
so,
das
war so postapokalyptisch irgendwie.
Industriegelände.
Ja, genau. Also es ist eigentlich immer relativ malerische Landschaften und diesmal haben wir auch Schnee und ich finde es sehr schön.
Bisher ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, eisige Temperaturen, eisige Stimmung. Es deutet sich schon so ein bisschen was an, aber dazu kommen wir jetzt. Wir starten nochmal ein bisschen rein, obwohl wir den Cast jetzt schon kennen. Du kennst ja auch einige des Casts. Also du bist, glaube ich, auch glühender Anhänger von Calvin vor allem, ne?
Völlig unironisch. Ich liebe Calvin, wie ganz Köln Calvin liebt. Es ist einfach ein guter kleiner Golden Retriever. Weißt du? Der hat so nichts hinter seinen Augen. Der ist ein ganz, ganz feiner.
Ich muss immer ganz an fein. Bademeister denken bei ihm, weil ne, dieser Style mit seinen Tanktops und so, und der hat auch so eine ganz geile Haut, finde ich. Also man muss ja wirklich sagen,
geile Haut.
Er hat gute Haut.
Ich finde, er hat mich erinnert so ein bisschen an so Ballermann, an die Ballermann-Filme jetzt mit seinem Outfit, mit so einer so geilen Mütze auch. Ne? Und genau, über die Dynamik mit seinem Bruder reden wahrscheinlich auch noch irgendwie.
Also
ne?
Calvin, Nathalie hat letzte Woche immer gesagt, Calvin und Melvin, aber es ist Calvin und Marvin heißt er ja.
Warum heißt er nicht Melvin? Ja, Mann,
wäre
mit der Mutter los
gewesen? Es wäre passend gewesen auf jeden Fall. Also Calvin und Marvin sind schon jetzt eine Entdeckung, dass die auch zu zweit mal hier auftauchen, weil Marvin kennen wir noch nicht tatsächlich. Wir konnten ihn auch noch nicht kennen, weil er anscheinend eine Freundin hat und deswegen in diesen ganzen Couple-Formaten oder Kuppelformaten auch nicht einen Platz hatte einfach. Aber jetzt hier mit seinem Bruder ist, glaube ich, der perfekte Ort für ihn, um sich mal jetzt erstmal anzukündigen für alle, würde ich sagen.
Ja gut, andererseits hat es Calvin ja auch nicht abgehalten, davon zu Temptation Island zu gehen, dass er offensichtlich keine Freundin hatte. Ja. So, meine Meinung. So, wir daten seit einem Monat.
Ja. Calvin und Roxy,
auch,
weißt du.
Man kann sich schnell eine Freundin suchen für einen von Martin und kann sie auch schnell loswerden. Ich sage ja nur, man muss auch ein bisschen Einsatz zeigen.
Calvin zeigt immer Einsatz. Das ist ja das Gute bei ihm. Also ich weiß nicht, ob du damals was von der vermaledeiten Staffel Promis unter Palmen irgendwas gesehen hast. Das war ja die Staffel, die nur 2 Folgen lang lief und dann abgesetzt wurde, weil ja also nicht nur Willi Herren gestorben ist, sondern es auch ja diesen Homophobie-Eklat gab und so. Da war ja Calvin auch dabei. Und da gab es auch schon, also allein was die Teaser davor anging, schon Szenen, die ich einfach gerne gesehen hätte von Calvin. Aber man hat ja auch schon einige gesehen, wie er da komplett besoffen, mit irgendwie Kippe im Maul, ständig die Kippe hat fallen lassen. Und es gab schon Stress in den ersten 2 Folgen mit ihm. Und er liefert.
Aber Stress? Also, weil ich kann mir den irgendwie nicht streitend vorstellen.
Ich eben auch nicht, aber er war einfach komplett zu. Er hat nichts mehr gespürt, also gar nichts mehr.
Er ist halt aber trotzdem wahrscheinlich nicht so wie zum Beispiel Hendrik von Temptation Island.
Der war auch
Island
dabei in der Staffel.
Ach, wirklich? Ach, ich kam zu spät. Ich habe nur diesen einen Ausschnitt halt von der Szene gesehen, weshalb es dann gecancelt
genau,
wurde.
Genau, genau. Aber er war auch dabei und die beiden waren halt, man hat da gemerkt, und es ist ja auch wirklich so, dass die da wirklich in Einzelquarantäne waren und dann da auf einmal zusammengescheucht wurden und dann sich einfach komplett weggesoffen haben am ersten Abend. Und das war ja Ausgangspunkt für alle Konflikte ein bisschen in dieser Staffel. Und auch bei Calvin und Hendrik hat es zu nichts Gutem geführt. Aber bei Hendrik, du hast ja auch Temptation Island VIP jetzt verfolgt.
Ja.
Wissen wir ja auch, dass das Alkohol auf jeden Fall für ihn eine Droge ist, die er besser dosieren.
Was er auch anfangs versucht hat.
Ja.
Durchaus, muss man ihm zugute halten, ja. Und ich finde es auch weird, wie so eine Pandemie, also die ganzen schlimmen Sachen, die passieren, wie das immer noch Reality-TV in die Hände spielen kann.
Ja.
Wahnsinn.
Hier haben wir jetzt, um wieder zu Couple Challenge zurückzukommen, jetzt noch nicht die absolute Eskalation gesehen, wie jetzt in Staffel 1. Du erinnerst dich bei Daniele und so, das ging ja, bringe mir eine Aspirin hier rein und sowas, also diese ganzen Ausraster, das haben wir jetzt hier noch nicht dabei. Aber ich sage mal, es ist
hat
doch.
Hat ja nicht auch das Kamerateam so angeschrien?
Ja, genau. Du bist ein dreckiger Wichser und so genau, und diese ganzen Sachen. Ja, ja, genau. Das hat alles stattgefunden.
Und es ging viel um Screentime und viel darum, wer jetzt hier die Kamera kriegt und so. Ach, das war toll.
Sendezeit, Stichwort Sendezeit. Ja, also wie gesagt, hier ist es jetzt noch nicht so weit. Hier hat man erstmal jetzt noch eine Gruppe, die einigermaßen homogen ist in den ersten 2 Folgen. Also wir nehmen am Mittwoch auf, die Donnerstagsfolge haben wir noch nicht gesehen. Aber es wirkt jetzt schon noch so, dass sie alle noch ein bisschen zumindest versuchen, zusammenzuarbeiten und so. Es geht ja auch wirklich um Zusammenarbeiten, denn bei der Couple Challenge geht es ja darum, quasi die Gewinnsumme von 100.000 Euro sind es, glaube ich, dann zusammenzuhalten, möglichst in den Spielen. Aber es kennen sich ja auch viele. Also du hast gerade schon angesprochen, Calvin ist natürlich eine Marke
Legende.
In Köln. Köln-Legende. Er kennt erstmal den halben Cast schon mal davor. Weil
und kennen ist ein kleines Wort dafür.
Mehr kennen wäre dann zum Beispiel der Fall bei Sandra, ne, haben wir gesehen. Also Sandra und Tommy sind ja hier das Paar, aber mit Sandra hatte er schon mal was. Wer die erste Staffel Ex on the Beach gesehen hat, der weiß auch, dass Sandra einen gewissen Ruf in Köln hatte, der damals noch so ein bisschen Geheimnis war, aber jetzt wird es dann schon immer klarer, dass es auch vielleicht stimmen könnte, dass sie, also ist ja auch erlaubt, aber hier gewisse Bekanntschaften eben schon gemacht hat. Denise kannte Calvin auch schon, Denise, Love Island, Ex und jetzt eben hier mit Michael, dem Fußballer, dem vereinslosen Fußballer dabei. Und naja, also bestimmt kannte er auch Laura und Victoria schon so über ein paar Ecken und wir wissen ja auch aus dem ersten Spiel, dass er bei Victoria auf der sogenannten Sexliste stand. Ne? Also was sagst du zu denen? Was ist dein erster Eindruck von denen überhaupt?
Richtig cool.
Ja?
Also ich finde die beiden, die pushen halt einfach diese Hyper-Femininity komplett durch. Das sind einfach the Bitches und ich freue mich darauf, mehr von denen zu sehen. Und vor allem mehr von Laura und Calvin zusammen und was da sich noch so entwickelt.
Aber es bahnt sich ja an, ne, zwischen den beiden. Also die schlafen ja auch im gleichen Schlafzimmer und so, also gut eingefädelt schon mal von der Redaktion. Aber glaubst du, da passiert noch was oder ist es eher so eine Sache, wo man immer denkt, okay, das ist so ein bisschen vorgeplant, dass es eigentlich passieren muss. Also 2 Singles, die dann irgendwie, na klar, irgendwie so einen gleichen, vielleicht auch Typ Mann und Typ Frau haben. Aber glaubst du, es wird was bei denen?
Also einerseits hat man ja immer die Hints aus den Vorschauen, wo da ja auch schon irgendwelche halb expliziten Bilder waren. Dann fragt man sich natürlich immer, wer war das? Von Calvin kriegt man natürlich eindeutige Signale, ob das funktioniert. Und von Laura weiß ich noch nicht so richtig. Was denkst du denn? Weil ich habe das Gefühl, es könnte schon passieren. Es kann sein, dass sie sich einfach noch so ein bisschen ziert um das noch so ein bisschen rauszuzögern? Oder was denkst du?
Es ist halt immer der Klassiker natürlich. Also eine Art und Weise, einfach um Sendezeit zu bekommen. Da ist es wieder das Stichwort. Aber so eine Romanze ist halt einfach immer gut. Also für beide Beteiligte. Deswegen sagen auch erstmal beide Ja natürlich dazu. Also warum nicht? Du kannst es ja erstmal probieren. Es gab ja dann diese Szene, glaube ich, in der Sauna, ne, als dann beide da drin waren. Und das natürlich dann auch dankend annehmen. Und natürlich flirten die jetzt gewissermaßen und so. Aber ich irgendwie kann ich es mir noch kaum vorstellen, weil Kelvin ja schon in dieses Format eigentlich reingeht mit dem Ziel, eigentlich mehr zu unterhalten, als jetzt hier nochmal so eine Dating-Nummer abzuziehen, glaube ich jetzt erstmal. Also es ist ja auch gewissermaßen für ihn rufschädigend, glaube ich, wenn er jemanden findet, also muss man auch mal sagen. Weil er muss ja ein Single bleiben eigentlich, um interessant zu bleiben, muss er eigentlich erstmal Single bleiben, meiner Meinung nach.
Die Frage ist halt, kann er was anderes als daten? Ja. Also es geht ja nicht darum, dass er irgendwie die Liebe seines Lebens trifft, aber kann er unterhaltsam sein, ohne zu vögeln. So, das, da muss er sich erstmal etablieren in dem Nicht-Vögelfeld.
Ja, deswegen wäre es so geil gewesen, ihn bei Promis unter Palmen länger zu sehen, weil das war ja genau das Ding gewesen. Da war eigentlich keiner dabei. Emmy, Ross vielleicht noch. Wäre, glaube ich, nichts geworden, aber das wäre mal interessant gewesen damals. Aber jetzt sehen wir es ja hier. Also eigentlich ist es ja ein Nicht-Dating-Format. Ich glaube, Denise sagt es auch einmal, ich bin jetzt hier nicht in einem Dating-Format, sondern ne, weil sie stößt sich ja auch so ein bisschen an den beiden Frauen, also an Laura und Victoria, weil sie ja mit ihrem Mann Michael da drin ist. Ich finde ihn ganz sympathisch eigentlich erstmal, Michael. Ich finde da Denise immer scheiße. Also ich fand die damals schon bei Love Island scheiße, ehrlich gesagt.
Hat sie ihn nicht auch so angeschrien
bei
dem Spiel? Das war nicht schön, ja. Der war ganz verstört. Der sah wirklich sehr verstört
aus. Genau, also es ging um das Spiel Eiswippe. Genau, also das war dieses Spiel, wo beide PartnerInnen quasi an so Seilen hingen. Ein Bestandteil des Paares hing dann immer so ins Eis und der andere musste oben quasi so, ich glaube, so Geld runterzupfen und sowas.
Also
und
mit einer Frage drauf.
Mit einer Frage
also
drauf.
Eine Frage genau, vorlesen, eine Frage ging. Die Intimdetails der anderen Teilnehmer betroffen hat und dann, es war halt wie so eine Waage. Also du musstest im Eis liegen, damit die andere Person nach oben rankommt.
Sehr gut.
Also im Eiswasser.
Das wird mit die beste Szene im ganzen Spiel, als Kelvin da einmal volle Pulle mit dem Rücken voll auf dieses Eis knallt. Ist auch richtig geil. Ja, aber genau, also die beiden haben sich da schon mal herauskristallisiert als ein Paar, wo man dann immer gerne als Nominierungsgrund sagt, die funktionieren nicht gut miteinander.
Genau, kein gutes Team.
Ja, genau. Ja. Also das bietet sich dann schon immer an, wenn die sich so gegenseitig anschreien. Das ist die alte Sommerhausschule. Einmal schreien ist sozusagen gleich ein Nominierungsgrund, weil du gleich mal was hast.
Ein Paar, was mich noch interessiert, sind die beiden Frauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Diese rothaarige.
Ja, Georgia und Olivia natürlich.
Genau, Georgia und Olivia sind ja auch ein bisschen Outcasts eher in dem Ganzen, ne?
Ja, die sind halt super jung noch. Also ich glaube, Georgia war halt bei Ex on the Beach schon, glaube ich, 19 damals, als sie da vor 2 Jahren teilgenommen hat. Und ich fand die ehrlich gesagt immer super und hätte die gerne noch mehr gesehen jetzt in den letzten Jahren. Sie hat sich für OnlyFans entschieden, muss man sagen.
Gute Entscheidung bestimmt.
Ja, sie sagt ja auch, sie zahlt alles damit, ne? Hat sie einmal gesagt, dass sie mittlerweile alle Sachen davon abzahlt und so. Aber jetzt ist sie auch hier dabei. Und ja, die sind halt so jung, ne? Ich frage mich auch, warum Kelvin hat sie ja auch nominiert, jetzt wenn wir mal schon in Folge 2 dann ans Ende springen. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil natürlich auch erstmal da so eine gewisse Anziehung da wäre, ne? Also 2 Single-Frauen und Kelvin.
Ja, aber die mögen sich nicht.
Also, ich verstehe auch nicht, warum.
Aber die sind auch ein bisschen anti. Also die eine hat auch einen sehr schlauen Satz gesagt, den man auch auf Laura und Kelvin übertragen kann. Ja. Sie meinte so, ein Typ ist nur nett zu dir, wenn er dich vögeln will.
Ja, stimmt.
So, und also die lässt sich nicht, genau, die lässt sich nicht einlullen. Und bei Laura hat an einer anderen Stelle gesagt, ich mag Kelvin, der ist total nett zu mir. Der gibt mir total viel Aufmerksamkeit. Und da hast du so 2 verschiedene Welten. Die einen, die schon so ein bisschen durchsteigen und die anderen, die halt sich noch über die Aufmerksamkeit freuen.
Ich habe es mir extra hier aufgeschrieben, weil ich das also relativ traurig fand, ehrlich gesagt, von Olivia dieses, also erstens
das
dieses.
Das war sehr, da hat sie sehr viel Wahrheit irgendwie gesprochen.
Ja, also
irgendwie, ne?
Wenn Männer korrekt sind, gehe ich davon aus, dass sie sexuelles Interesse haben, hat sie gesagt.
Ganz
also,
genau.
Das ist auf jeden Fall ein Wandtattoo wert normalerweise. Ich finde die beiden gut. Also ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, denn sie sind ja jetzt, ihr wisst schon vielleicht mehr, weil ihr die Donnerstagsfolge schon gesehen habt, in der Exit-Challenge gegen Victoria und Laura. Und jetzt mal so, wenn man die sportliche Leistung aus dem ersten Spiel bewertet, dann würde man eher sagen, wahrscheinlich eher schlechtere Karten, weil die sind schon noch sehr klein und sehr zierlich, würde ich jetzt mal sagen, gegen die beiden, die halt schon auch, glaube ich, Fitnessfrauen sind.
Die sind Fitnessfrauen, ja. Also die machen Fitness. Aber die beiden, man hatte erst das Gefühl, die können sich ein bisschen zu so einer Christine-Gruppe entwickeln. Aber
ja, aber die haben schon das Potenzial, ne? Weil wenn du die Staffel Ex on the Beach gesehen hättest, dann wüsstest du, also Olivia war erstmal die, die einen geschlagen hat. Also die hat wirklich eine Ohrfeige verteilt.
Ja, sehr gut aus, ja.
Und Georgia war also sowas von explosiv. Also die ist wirklich extrem schnell reizbar. Deswegen fand ich es erstmal gut, dass sie dabei ist. Aber bisher zeigt sie es noch nicht so, weil sie ist da schon die Allerjüngste da drin und ist noch so ein bisschen auf jeden Fall zurückhaltend. Kann man auch wahrscheinlich verstehen.
Also es hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern wahrscheinlich mit der Fernseherfahrung oder der
Ja, die
der
war jetzt schon ewig nicht mehr im Fernsehen. Ja,
sie ist noch eingerostet, klar.
Und gleich im ersten Spiel wurde ja auch mal geklärt, so die Gagen, was ich auch immer sehr schön finde, weil das ist ja so eine Sache, die man sich jetzt nach der Zeit von Kampf der Reality Stars abgeschaut hat. Das ist ja so ein bisschen die Meta-Sendung mittlerweile, wo über solche Sachen auch gesprochen wird offen, was ich ja super finde. Mhm. Und jetzt wurde hier schon gesagt, dass die zweithöchste Gage, die bekommt ja Antonia. Ist Antonia tatsächlich die Antwort gewesen, die richtig ist. Also Antonia von Patrick bekommt die zweithöchste Gage. Letzte Woche haben wir gemutmaßt, dass die höchste Gage natürlich an Kelvin geht wahrscheinlich. Einfach aus Promi-Level-Gründen.
Eindeutig. Hat er auch verdient. Hier, Team Kelvin.
Wobei mich dann schon wundert, welche Gage dann Patrick bekommt. Weil eigentlich muss er doch der Bestverdiener sein da drin, oder nicht?
Vielleicht bekommt er auch einfach die höchste Gage, ja, weil er das am besten verhandelt hat, weil er noch ja Ahnung hat von RTL, ich habe keine Ahnung.
Also wenn er genauso argumentiert wie in seinem Einspielfilm am Anfang, ne? Also dass er wirklich hier reingeht als der Größte und der größte Promi vor allem, weil er halt von Bauer sucht Frau kommt und nicht von irgendeinem x-beliebigen Bums-Format, wie er ja, glaube ich, gesagt hat. Dann
Sendung mit Niveau
und er ist eben kein Ex-on-the-Beach-Sänger, sondern einfach Landwirt. Dann hat er natürlich schon eine krasse Verhandlungsposition, muss man sagen.
Ich bin einerseits sehr froh, dass er da ist. Also der löst wahnsinnig viel in mir aus. Ja. Wahnsinnig viel. Also vor allem viel Gewalt in meinem Innern. In meinem Herzen ist Gewalt für ihn.
Also es gab schon so kritische Szenen, ne, wo man dachte, es driftet jetzt komplett ab. Ne? Also so, ich denke, erstes Gespräch mit Ariel, die wir jetzt auch noch nicht vorgestellt haben.
Das war echt unmöglich. Aber es ist fast wie so ein Standard, dass in jeder Sendung, wo eine Transfrau ist, dass erstmal genau dieses Gespräch stattfindet. In einer härteren oder weniger harten Ausführung. Aber es muss einmal da sein irgendwie. Ja. Ne?
Es ist ja die Frage, ne, ist sowas noch in dem Maße, wie es jetzt hier passiert ist, noch unter dem Begriff irgendwie Aufklärung oder sag ich mal Einführung in das ganze Thema für Leute, die jetzt nur nicht so viel Berührung damit hatten, womit man bei den Formaten ja auch immer rechnen muss, zu verbuchen, oder ist es schon eher halt ignorant einfach? Was sagst du?
Naja, also dass der Aufhänger des Gesprächs mit diesem Bauern da ist, das ist halt total problematisch, das ganze Gespräch. Ich habe das Gefühl, natürlich wird dann irgendwie Ariel in dem Interview dann irgendwie wieder ein bisschen Agency zurückgegeben. Und es wird irgendwie dann auch ganz gut beschrieben. Also alles, was nicht in diesem Gespräch mit den Bauern war. Also der hat ja irgendwie gesagt so, du bist ein Mann, du warst ein Mann, du warst ein Mann, so 10-mal oder sowas. Aber das, was drumherum gebaut wurde, das war tatsächlich ziemlich gut eigentlich. Also es hat es versucht irgendwie einzuordnen, aber rauslassen wollte man es natürlich auch nicht, ne? Weil,
das ist ja immer dieser schmale Grat. Es ist halt Reality. Und du musst, also eigentlich meiner Meinung nach, der Grundpfeiler von Reality ist erstmal das zeigen, was passiert so. Und deswegen muss man sich immer fragen, ne? Will man das jetzt aus Gründen der Vorbildfunktion vielleicht oder von dem, was man damit vielleicht bezwecken will, dass es normaler wird und dass man eben nicht diese Gespräche führen muss, rauslassen, oder zeigt man eben genau das, weil es passiert ist? Ne? Das ist halt die Frage.
Naja, ich glaube, da gibt es noch so leichte Unterschiede in der Wokeness von den Sendungen, weil bei Rassismus sind sie jetzt schon relativ krass damit, also dass sie total durchgreifen. Oder damals mit der Gewalt auch bei Princess Charming haben sie auch gesagt, nein, machen wir nicht. Oder jetzt bei Homophobie. Vielleicht ist einfach das bei Transphobie noch nicht so richtig angekommen, weil es ja auch genauso ein Trigger ist. Also es kann ja auch genauso andere Leute da draußen triggern, dass jemand sozusagen gedeadnamed wird oder irgendwie als das falsche Geschlecht bezeichnet wird. Und vielleicht ist es einfach noch nicht so krass angekommen, weil eigentlich wäre das schon auch in dem Graubereich von hätte man vielleicht sein lassen können, oder?
Ja, total. Also man hat ja dann eben noch, wie du schon sagst, also die andere Ebene, also die sie vor allem macht, also Ariel, die finde ich super sympathisch ist und das auch alles sehr gut einordnet, muss man sagen. Und auch, glaube ich, ein großer Trash-Fan ist, muss man auch sagen. Also ich glaube, die ist schon da mit Absicht da drin in dem Format und hat da richtig Bock drauf. Kann ich auch verstehen. Und
ja, die, Camp einfach. Also das hat man ja auch schon gesehen, als sie bei DSDS war.
Hast du sie damals schon gesehen?
Ich habe auf jeden Fall die Ausschnitte gesehen. Ich habe es, glaube ich, auch damals gesehen. Und es ist einfach so, es gibt Leute, die haben halt noch die andere Ebene. Und zwar so eine ironische Ebene dafür. Ja. Und das merkt man ihr auch an.
Also ich finde die super, muss ich sagen. Und ich kann es noch nicht ganz zusammenreimen mir, was hier mit Didi am Laufen ist, weil ich kenne halt Didi wirklich von Claudias House of Love. Also das war Anfang 2021 eine kleine Show mit Claudia Obert, wo sie einen Mann gesucht hat, wo also wirklich eine Schar an Männern da zusammengescheucht wurde.
Dennis ist speechless.
Ja, weil da waren Leute dabei, der eine war wirklich stockbesoffen dauernd und hat wirklich rum, der eine hat seinen Penis in der ersten Folge gezeigt.
Aber Claudia Obert ist doch auch meistens 70. besoffen.
Ja, klar, es hat
der gepasst. Der war 70.
Ja, der war 70 oder so, das war so ein Münchner Original irgendwie, der war irgendwie 75 oder so und hat sich gleich in der ersten Folge ausgezogen und hat irgendwie alle, weiß nicht, der war so mehr so ein Aktionskünstler, habe ich das Gefühl gehabt, mehr oder weniger. Und dann eben doch so Leute wie Didi, wo man einfach gemerkt hat, okay, die waren so am Bodensatz von irgendeiner Datenbank an Casting aufrufen oder so. Noch irgendwie, der hat sich mal für Perfektes Dinner nominiert und hat aber keine gute Wohnung gehabt. Deswegen war er noch irgendwie drin in dieser Datenbank. Und jetzt hat man ihn hier nochmal zurückgerufen. Du kannst hier mal vorbeischauen vielleicht, egal ob du eine Frau suchst oder nicht. Deswegen bringe ich das so schwer zusammen hier mit dieser Liebesgeschichte. Aber letzte Woche habe ich es noch ein bisschen, als ich Folge 2 noch nicht gesehen habe, noch so ein bisschen hinterfragt. Aber jetzt muss ich sagen, ja, das könnte schon echt sein, ne, hier diese Sache, Didi und Ariel.
Ich kann mir das auch schon vorstellen. Und gerade wenn man dann halt irgendwie bei irgendwelchen Drehs ist und so, man lernt sich ja auch kennen. Auch die Dynamik zwischen denen wirkt irgendwie nett.
Ja.
Ich finde ihn auch irgendwie korrekt. Ich mag ihn irgendwie.
Ja, total.
Aber es ist auch weird, aber ich kann, also ich glaube, es ist echt. Ich tippe, es ist echt.
Ich hoffe, es ist echt, weil ich würde es beiden wünschen so. Ich habe jetzt nichts gegen Didi, der war halt einfach nur weird damals und bringe ich einfach aufgrund dieser Show so ein bisschen nicht damit in Verbindung, aber Ariel finde ich cool, von daher sollen die ruhig hier eine echte Liebe haben von mir aus auch, ist in Ordnung.
Man wünscht sich eher, dass so Leute wie dieser Landwirt oder dieser Tommy keine echten Leute sind, aber die sind höchstwahrscheinlich echt und damit müssen wir alle leben.
Tommy ist super interessant, weil ich kaum Leute kenne, die ihn noch nicht kennen, aber du hast tatsächlich noch nie ein Format mit ihm gesehen, oder, Tommy? Nee.
Okay, kenne ich nicht, aber gar wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Wirklich so letztes Rhein-Endhaus, dieser Typ.
Also Tommy, muss man sagen, ist ja Ex-Schwimmer, kommt aus Südfrankreich, war davor schon bei Are You The One und war schon bei Ex on the Beach. Ich sage mal, ich habe fast das komplette letzte Jahr mit ihm verbracht, weil der einfach so ewig lang.
Tut mir leid, Dennis.
Ja, aber er hat wirklich auch sympathische Züge. Das kommt jetzt hier wirklich noch nicht raus, weil diese Sache mit Sandra. Und wie sie sich verhalten, ich stimme auch einigen zu, die sie dann auch nominiert haben, weil die machen schon so ihr eigenes Ding und denken auch so ein bisschen, sie stehen über den Ding. So, das hat man auch, also ich habe schon das Gefühl, ne, die sind schon ein bisschen.
Ich krieg so major Vibes von der ersten Staffel von Das Sommerhaus mit diesem Pärchen, diese eine, die bei DSDS war vor 100 Jahren, Annabelle oder so, weißt du?
Allererste Staffel, oder meinst du Annemarie?
Das ist aber nicht die allererste,
natürlich schon die vierte Staffel oder
so. Ach so, okay, dann keine Ahnung.
Die 2020 Staffel auf jeden Fall.
Jedenfalls ganz krasse Annemarie. Pärchen-Vibes.
Ja.
Das ist eine ähnliche Art von Couple. Den willst du eigentlich nicht über den Weg laufen. So.
Ich erlebe die jetzt auch hier zum ersten Mal als Paar, aber ich habe sie eben beobachtet, als sie sich als Paar gefunden haben bei Ex on the Beach nämlich. Ja, Tommy, wie gesagt, er hat diese Züge, die wirklich in diese Richtung gehen, die wir jetzt sehen, aber er kann auch anders, sage ich jetzt mal. Ich bin aber nicht abgeneigt, ihn zu hassen. Das kann ich dir mal sagen.
Okay, dann bin ich beruhigt. Wir gucken einfach mal.
Sehr, sehr gut. Also wir hatten dann, wie gesagt, das Spiel, das brauchen wir jetzt nicht mehr groß darauf eingehen, aber dann gab es natürlich einen Mörder-Prank hier, muss man sagen, in der Folge natürlich noch. Denn wir haben erfahren, die sehr pikante Neuigkeit, dass Patrick, der Bauer, gerne Flöte spielt. Aber das mag die Antonia nicht, dass er Flöte spielt. Warum auch immer das eine Rolle gespielt hat jetzt hier in diesem Format, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall hat Calvin dann gesagt, das ist doch jetzt eine Möglichkeit, um hier mal richtig den Spaßvogel gleich mal hier zu markieren und hat gesagt, Tommy und so, die waren alle noch in einem anderen Raum und das war eben die Gelegenheit dazu, dass er Patrick mal sagen könnte, ja, jetzt mach doch mal so, als würdest du quasi ihr jetzt als aus Liebe irgendwie der Antonia jetzt mal auf der Flöte was vorspielen.
Ständchen bringen, ja.
Und dann durften die anderen eben zuschauen und Calvin, also es war ja auch nicht ein gutes Schauspiel, muss man sagen, weil er hat ja von Anfang an eigentlich gekichert und sich da zusammen gelacht irgendwie. Also von daher, ich weiß nicht, was das Ganze so bezwecken sollte, aber es war einigermaßen unterhaltsam vielleicht.
Ja, bei solchen Situationen fragt man sich immer, ob halt einfach nichts anderes passiert ist.
Man braucht dann immer so einen Übergang zwischen den Tageszeiten manchmal auch, um das so ein bisschen einzuführen. Jetzt ist Abend oder so.
Na gut, es hat schon relativ viel Raum bekommen irgendwie.
Ja.
Es hatte auch irgendwie so eine wahnsinnig tragische Komponente alles irgendwie. Also die Hälfte der Leute, die nicht eingeweiht waren, die haben dann wirklich auch aus Nettigkeit noch so getan, als ob das gut war. Und es ist ja auch irgendwie so richtig geiler Prank. Also wenn man nochmal feministisch draufschaut, wie witzig ist es so, dass du einmal so tust, als ob du was Nettes für deine Freundin machst.
So, okay.
Und das halt ultra witzig
ist. Ich dachte, du bist auch die falsche Natur der Flöte
raus. Achso, du bist ja schon Symbolismus.
Ja,
da. Ich auch gar nicht drin. Okay. Aber einfach nur so, ey, statt einfach mal die Energie da rein zu investieren, halt wirklich mal irgendwas Nettes für seine Freundin zu machen, prankt man die erstmal richtig hart, Mann. Richtig witzig, so. Irgendwie sad auch, keine Ahnung.
Ja, sad war auch dann, dass sie hier gleich mal zum Kiesdienst verordert wurden. Also die beiden Bauern, Antonia macht es nicht gerne, Patrick dagegen hat gesagt, da muss man jetzt durch und mussten da Kies aufschütten eben.
Landwirt-Attitude.
Bisschen so eine Sisyphus-Arbeit da in diesem dauerhaften Schneefall, ständig da Kies aufschütten.
Wer hat denen denn diese Aufgabe gegeben?
Ja, ich hoffe, ein findiger Redakteur von RTL, der das sich ausgedacht hat, dass man dann stündlich am besten raus muss und da Kies schütten muss, nachdem dann alles wieder vollgeschneit ist. Klar. Sehr schön auf jeden Fall. Es gab dann auch natürlich deutlich weniger zu essen, als sich die meisten gewünscht hätten. Es gab Puffreis und Schokolade, was jetzt erstmal nicht so schlecht klingt, aber wahrscheinlich in der Menge nicht so geil ist, wenn man nicht so viel bekommt. Und dann ging es schon los mit dem ersten Nominierungsgeplänkel. Wen wählt man jetzt am besten raus? Ist es gut, wenn, wie gesagt, bei Denise und Michael sich schon so erste Klüfte da auftun? Ist es vielleicht ein Nominierungsgrund? Und ja, zur Nominierung kann man sagen, die haben sich so ein bisschen gewunden, wie sie jetzt hier diese Nominierung irgendwie verpacken sollen. Also Denise und Michael haben Victoria und Laura nominiert, angeblich aus wenig Kontakt. Wobei wir auch gesehen haben, dass sich da so eine leichte Eifersucht bei Denise abzeichnet, weil Michael irgendwie einmal kurz mit Laura gesprochen hat, irgendwie beim Essen holen oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Denise halt, ne? Ich weiß nicht. Also ich bin immer noch kein Fan.
Ich bin auch kein Fan, absolut nicht. Und er hat ganz kurz mit Laura gesprochen und der läuft auch schon mal so gebückt rum gefühlt. Also ja. Der hat schon irgendwie schon mal Angst vor Schlägen, der tut mir auch leid.
Ja, und vor allem finde ich es halt auch ein bisschen unfair, weil Denise halt nichts anderes macht, als ständig von Calvin zu sprechen, meiner Meinung nach, oder? Also es geht doch
immer. Calvin ist so toll, ja. Aber hey, ich verstehe sie, nichts gegen Calvin, ja.
Calvin würde mich nie nominieren und so eine Scheiße, die ganze Zeit.
Ja, vielleicht passiert ja da noch was Interessantes.
Ja. Tommy und Sandra haben Antonia und Patrick nominiert und haben aber gleichzeitig dazu geschoben, wir hoffen, dass sich kein anderer wählt, was dann Patrick nicht so ganz gerne gehört hat, weil es ist auch ehrlich gesagt wirklich ein scheiß Grund zu nominieren.
Das hat sich ja so eingebürgert. Ja, wir haben euch gewählt, weil wir wussten, dass euch niemand anders wählt.
Ja, und dann hups, doch drei Stimmen.
Ja, Gott sei Dank nicht wir. Ja.
Sorry. Patrick und Antonia haben Georgia und Olivia nominiert. Antonia, muss ich sagen, ist mir jetzt auch noch nicht so ganz sympathisch, weil sie hat hier auch gleich mal so ein bisschen diese Nominierung gleich mal weggeschoben, als sie dann gesagt hat, mach du das, ich kipp hier gleich um, so ein bisschen so ein Schwächeanfall irgendwie simuliert. Georgia und Olivia haben Victoria und Laura nominiert. Ihr seid unsere größte Konkurrenz, aber wir haben euch lieb und kurz danach auch noch so gesagt, so, hey, sorry, alles gut. Und aber Victoria und Laura haben gleich mal natürlich die große Schule der Reality und gleich mal den starren Blick nach vorne.
Oh ja, die Gesichter waren wahnsinnig
angewandt.
Gut, ja.
Also sehr gut. Sehr gut. Ariel und Didi haben Tommy und Sandra nominiert, wobei Ariel irgendwie Sandras Namen vergessen hat, das war auch sehr, sehr schön.
Ich frage mich eh mal, wie die das machen, wenn man da hinkommt und man kennt ja auch viele davon noch nicht. Und ich wüsste erstmal die Hälfte der Namen nicht, wenn ich dann in dem Spiel irgendwie einen wählen muss. Ich wüsste überhaupt nicht, wer das ist.
Relatable auf jeden Fall, muss man
sagen. Oder machen die Research auch. Also ich weiß gar nicht, wie man sich darauf vorbereitet.
Also es stehen halt überall die Namen wahrscheinlich auch drauf. Deswegen ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, im Haus. Also es stehen
an den Koffern und an den Koffern Betten.
An den Betten, genau. Also ich glaube, das geht dann schon einigermaßen. Ja, und wie gesagt, Victoria, Laura haben dann Denise und Michael nominiert. Ihr habt bei der Challenge nicht gut funktioniert, die eben angesprochene Begründung. Und Calvin und Marvin haben dann meiner Meinung nach überraschend Georgia und Olivia nominiert, weil sie sportlich einfach nicht gut waren und der Kontakt auch nicht so da war. Das heißt, Exit-Challenge.
Ja, aber es hat sich auch schon angebahnt. Also die mögen sich nicht. Also ja, Calvin hat auch schon gesagt, sie sind mir egal, sie sind mir voll egal. So, also
deswegen hoffe ich auch, dass die noch drin bleiben. Aber Victoria und Laura dürfen natürlich auch eigentlich nicht rausfliegen, ne?
Nein, auf keinen Fall. Die brauchen wir. Ja. Braucht die Girls.
Wir haben aber auch in den letzten Staffeln gelernt, dass Rückkehrer auch möglich sind. Also, dass Leute rausfliegen und dann einfach Leute wieder nachrücken und so. Deswegen würde ich mal noch nicht abschließend zu der Paarung hier Goodbye sagen, die hier auch dann die Exit-Challenge verliert. Aber so viel zu Couple-Challenge. Ich glaube, bisher vielversprechend. Immer noch dieses Setting macht Spaß auf jeden Fall. Und ja, der Cast hat auf jeden Fall noch Potenzial. Bisher ist noch nicht die ganz große Eskalation, aber es sind schon so ein paar Weichen gestellt auf jeden Fall, würde ich sagen. Sehr gut, dann wandern wir weiter zu Netflix und zu einer Show, wegen der du überhaupt erstmal hier bist, weil du hast mir geschrieben, hast du schon Queer Eye gesehen? Fragezeichen und so ein paar Emojis, die schon so ein bisschen eine Stimmung oder ein Gefühl mir gegeben haben, wie das Ganze bei dir angekommen ist.
Ich habe geschrieben, heftig.
Genau. Und ich hab gesagt, sehr gut, dann sag's mir nochmal im Podcast. Und jetzt bist du hier.
Ja, und wir haben tatsächlich auch noch nicht drüber geredet. Also bin ich sehr gespannt, was wir so denken.
Genau, also Queer Eye, muss man sagen, klar, amerikanisches Format, gibt's auch schon seit Ewigkeiten mittlerweile. Die Fab Five, ne, das sind so
Wow. Oh, wow. Geh mal schlafen,
ey. Es sind so fünf queere Männer in den USA, die quasi Leuten helfen.
Es sind nicht alles Männer. Ist auch eine Non-Binary-Person dabei.
Entschuldigung, ja. Genau. Das haben wir hier auch gleich die Schwierigkeit in Anführungsstrichen, aber darauf zu achten. Auch hier haben wir zwei non-binäre Personen dabei, die aber wirklich Leuten helfen in den USA bei dem ganzen Leben eigentlich. Also das Leben irgendwie umzukrempeln, sei es jetzt modetechnisch, sei es irgendwie, was die Wohnung angeht, sei es, was den ganzen Lebensstil angeht. Das ist Queer Eye, mittlerweile sehr bekannt. Alles sind Stars mittlerweile natürlich. Und jetzt hat man sich in Deutschland schon seit einiger Zeit gedacht, wir begleiten das auch schon seit einiger Zeit, wie das Ganze hier vonstatten geht, die Entwicklung des Formats und so, dass man jetzt auch eine deutsche Version eigentlich machen könnte. Warum eigentlich nicht? Es gab auch schon eine deutsche Version, muss man sagen, so ein bisschen so eine RBB. Hast du die auch gesehen?
Diese die habe ich auch gesehen.
Die ja. RBB-Version. Wie fandest du die? Weil ich muss halt sagen, ich fand damals, weil das hat mir jetzt nicht, also ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der größte Queer-Eye-Fan, von daher habe ich jetzt nicht dieses mütterliche Gefühl für das Format, was dann irgendwie verunstaltet werden könnte. Aber ich fand es okay, so. Es war halt öffentlich-rechtlich und es war ein bisschen so Umgestaltungsformat, so Klassiker, aber jetzt nicht irgendwie.
Ja, also man hat dem natürlich auch angesehen, dass das Budget nicht da war.
Ja,
so,
ja, ja.
Da kann man natürlich nichts dran verändern und das ist auch okay. Und man merkt natürlich auch Queer Eye Germany jetzt an, dass es natürlich nicht das Budget hat wie die originale Sendung. Aber man kann auch ein paar Sachen kritisieren, die einfach nicht funktioniert haben, die sie hätten besser machen können. Und die, wie ich jetzt finde, in der Sendung viel besser gelaufen sind. Also man muss sich erstmal die Grundsendung angucken und was die ausmacht.
Ja.
Zum Beispiel die Chemie zwischen den Fab Five, also genau, um nochmal genauer zu erklären, jeder hat eine Aufgabe. Es gibt einen, der den Menschen Kochen beibringt. Es gibt einen, der den Menschen beibringt, wie man sich richtig anzieht. Einen, der die Wohnung komplett umsaniert. Und eine, also auch so ein Coach, der halt so
Life-Coach.
Ja, genau. Und in der Grundsendung, also es ist ja auch nicht das erste Queer Eye. Das gab es ja auch schon mal in den Early 2000s.
Genau, Queer Eye for the Straight Guy.
Genau. Ja. Und da war das halt noch enger gefasst. Da waren die Protagonisten, die dann gemakeovert wurden, sagt man das so?
Bestimmt, ja.
Waren halt alles heterosexuelle Männer, die halt nie gelernt haben, wie man sich wäscht oder wie man irgendwie mal seine Wäsche aufhängt. Und das ist natürlich sehr in die Realität reingegriffen. Und ein tolles Konzept, was jetzt noch halt erweitert wurde, ja.
Also ich muss sagen, ich mag nicht das Konzept nicht so gerne, sondern ich bin eher mittlerweile wirklich von amerikanischen Reality-Formaten, die in diese Richtung gehen. Also diese Home-Makeover-Shows und sowas, egal ob es jetzt das ist oder wirklich eine Sache, wo es nur um die Wohnung geht, so ein bisschen abgetönt, weil es wirklich von der Machart nicht das ist, was ich mittlerweile noch so gerne mag irgendwie so von der ganzen Musik und so und auch die Farben und so. Also von der Machart.
Viel zu bunt.
Ja, von der Machart gefällt es mir einfach nicht mehr so gut. So, das ist mir zu schnell teilweise auch irgendwie.
Okay, Opa.
Ja, nee, aber ja, ich weiß. Aber ja, ich bin einfach mittlerweile so deutsches Trash-TV und vor allem deutsches Reality-TV gewohnt.
Das ist wie so ein Arthouse-Film, europäische Reality es ist viel langsamer.
Der französische Film unter den Reality-Formaten
auf jeden Fall. Da sind manchmal Einstellungslängen, die sind irgendwie Tarkovsky, ne?
Ja, ich weiß.
Also Wahnsinn.
Ich weiß, es ist so ein bisschen elitär, aber Queer Eye war noch nie so ganz mein Format. Ich habe natürlich auch, glaube ich, 2 Staffeln gesehen oder sowas. Habe ich auch Spaß damit und natürlich auch diese emotionalen Momente kommen auch bei mir an, das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht, wie gesagt, dieses Fable für dieses Format, so wie es viele haben oder wie es auch du hast. Wir haben jetzt diese deutsche Version mit einer deutschen Fab Five. Ich kann einmal kurz die Namen vorlesen. Also Leni Bold macht Work Life, steht hier in Klammern dabei. Dann Jan-Hendrik Schäper-Stuke ist der Mann, der hier für die Mode verantwortlich ist. Dann David Jakobs macht Beauty. Ayosha Mutali Gesundheit und Ayan Juruk macht Design. Also das sind die Fachbereiche dieser 3 Männer und 2 non-binären Personen, die hier quasi die Leute beraten und ihr Leben so ein bisschen umgestalten sollen. So, jetzt haben wir hier in der deutschen Version eigentlich exakt das gleiche Format. Also wir haben jetzt eigentlich keine großen Veränderungen. Also wir haben jetzt auch diesen Start quasi im Auto, wo dann so ein bisschen über die Person geredet wird, was man so über die weiß und dann kommen die da an und dann stehen sie erstmal so in der Wohnung, in der fremden Wohnung und ja, schauen sich das erstmal an.
Wenn man zum amerikanischen Vergleich, dann ist in der Wohnung stehen wirklich ein, also nicht ausreichender Begriff, weil im Prinzip wird alles einmal umgeworfen, es wird einmal durchgerannt, es ist wahnsinnig laut und es wird sich über alles in der Wohnung lustig gemacht und irgendwie an so alten Unterhosen gerochen und sich alle Klamotten angezogen, also wahnsinnig übergriffig. Also es ist fast, wie so ein Überfall auf das Haus, was wahrscheinlich für so introvertierte Kandidaten wahnsinnig schlimm sein muss in dem Moment. Aber es funktioniert. Und es funktioniert auch, weil es halt diese amerikanische Begeisterungsfähigkeit hat, diese wahnsinnige Überdrehtheit, die da aber nicht fake wirkt, sondern
genau.
Irgendwie richtig und gut.
Und so. Das ist jetzt die Frage, nämlich ob man man hat ja schon viele amerikanische Formate dann aufs Deutsche bezogen und es ist dann immer so eine Sache, die man am Ende sagt, ja, aber in Deutschland ist einfach die Lebensart oder die Art und Weise, wie man einander begegnet. Also das dauert einfach ein bisschen länger, bis man vielleicht diese Beziehung herstellt, die jetzt hier schon beim Eintritt in die Wohnung teilweise irgendwie haben.
Oder man würde sich einfach allgemein nicht so benehmen.
Ja, also das haben, ich habe auch ein paar Interviews jetzt dann auch gehört und geschaut so zu dem Thema und das haben die natürlich auch gesagt. Also für die war erstmal das Wichtigste die Interaktion der Fab Five. Also das war das Zentrale, dass richtig. Man wirklich ewig diese Leute gecastet hat und geschaut hat, harmonieren die miteinander.
Und das ist genau richtig. Und du merkst an ganz vielen Stellen der Sendung, dass sie wirklich aufgepasst haben, was essentiell ist. Und das ist ein Punkt davon.
Findest du, es gibt hier jemanden, der irgendwie heraussticht aus diesem Cast? Also jemand, der vielleicht noch nicht angekommen ist in dieser Chemie, die wir jetzt da erwarten?
Also erstmal finde ich, dass sich die Chemie erstmal wirklich richtig krass entwickelt hat. Weil in der ersten Folge, also ich war, als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich, oh Gott, oh nein, nicht schon wieder. Also weil das war noch ein bisschen steif.
Da würde ich vorsichtig sein, weil ich tippe, dass wir die Folgen gemischt haben.
Dass sie nochmal umgedreht wurden?
Ich tippe, weil das kann ich mir kaum vorstellen, dass wir sozusagen die Folge 1 diejenige ist mit diesem weinenden Vater. Also das wirkt sehr wie eine Folge 1, die man aber nicht als Folge 1 aufgezeichnet hat.
Die man dramaturgisch so angeordnet hat.
Deswegen würde ich da...
Na, vielleicht war es auch einfach meine eigene Furcht, die mich da noch
verzweifeln
lassen. Ja. Naja, also auch innerhalb der Folge haben sie sich dann praktisch redeemed. Also es ist halt so, dass sie nicht so eine Chemie haben wie die Original-Fab Five, aber die muss man auch nicht haben. Ja. Das ist halt dann schon highest level. Aber trotzdem sind die Leute wahnsinnig gut gecastet. Also so, wenn du ein paar Folgen geguckt hast, dann bist du sofort in love mit ein paar von denen. Einen findest du super weird, aber die anderen super korrekte, tolle Leute einfach.
Du meinst Jan-Hendrik Schäper-Stuke, oder?
Der heißt auch noch Jan-Hendrik. Und dann will er allen immer einen Anzug anziehen. Das ist ein...
Ja, man muss ihn vielleicht mal beschreiben, weil für diejenigen, die es nicht gesehen haben, also das ist wirklich ein Anzugträger. Ich würde so sagen, ich weiß nicht, ob du Thomas M. Schmidt kennst. Dieser YouTuber, der auch so ein bisschen auch immer Anzug trägt und so, der aber dann noch mit so einem schmalen Oberlippenbart, geht mehr so in die Richtung so lateinamerikanischer Tänzer teilweise oder so irgendwie so in die Richtung. Charakterlich verbinde ich den mit den anderen irgendwie nicht so, also bringe ich irgendwie nicht so zusammen irgendwie.
Jan-Hendrik macht auch die seltsamsten O-Töne, also wenn du mal aufschreiben würdest, was der eigentlich sagt, Attitude kommt von stehen und deshalb trägt man einen Anzug oder so. Also so, wenn du das dir mal überlegst, was er eigentlich sagt, dann ergibt es halt einfach keinen Sinn, aber ich finde es auch irgendwie gut. Ich finde auch gut, dass auch mal da so Weirdness auch ihren Platz findet.
Ja, und auch so ein bisschen Diversity auch noch in dieser Blase, ne? Also diese Leute gibt's ja auch, die dann wirklich so schnieke unterwegs sind, würde ich jetzt mal am ehesten zusammen.
Ja, wie beschreibt man das, wie er aussieht? Also
Etepetete, sag mal, ist das ein Wort?
Ja, also er trägt nur Anzüge, halt mit ganz wilden Patterns, Fliege dazu und also ich würde sagen exzentrisch.
Ja, so. Aber also ich sehe jetzt hier keinen, der jetzt erstmal nicht exzentrisch, also das ist ja ein bisschen
Die anderen sind eigentlich alle normal, also, oder?
Ja, also ja, kommt doch an, wie man dann normal.
Klar, also David ist halt so mega fashionmäßig irgendwie, das sieht man auch, dass
und
sie
so.
Das ist, aber ansonsten, guck mal zum Beispiel, also Leni hat ja wirklich so ein Büchermädchen-Style, also total
stimmt,
gediegen irgendwie oder ja, also ich finde eigentlich herausstechen personality-mäßig und auch vom Aussehen tut Jan-Hendrik auf so eine erstmal vielleicht befremdliche Art.
Ja, kann ich verstehen, ja. Genau, also das sind die Fab Five auf jeden Fall und ich habe gerade schon begonnen, also vom Format her ist es wirklich dasselbe, ne? Also es wird versucht ja sofort das Haus erstmal einzunehmen, würde ich fast schon sagen und dann sofort ja auch aufzuzeigen, wo so die Mankos sind irgendwie in allen Belangen, also was die Einrichtung angeht und man versucht ja dann auch immer so ein bisschen seelisch zu schauen, woher das auch kommt. Das finde ich immer so ein bisschen, auch beim Heimatformat sozusagen, es sind halt einfach ein paar Tage, in denen die da sind. Ne? Und auch diese Verwandlung, die Person dann durchleben muss, die ist natürlich in Realzeit innerhalb von 128 Stunden oder sowas geschehen. So. Und dann sind die wieder weg. Also,
aber hast du nicht diese wahnsinnig emotionalen, ich habe wirklich ein bisschen geweint am Ende der ersten Folge, weil du hast wirklich gesehen, dass es da einen Konflikt gab. Also es ist ein Vater, der Mann und die Frau haben sich getrennt, aber die haben ein gemeinsames Kind.
Finn Roman.
Ja. Und der Papa, der gemakeovert wird, das sage ich jetzt einfach ab jetzt so, der hat eine große Schwäche für den BVB und seine ganze Wohnung besteht nur aus BVB-Merch im Prinzip. Aber du merkst, dass er sich wirklich Sorgen gemacht hat, ob er ein guter Vater ist. Und es gibt einen emotionalen Moment, der halt auch wirklich funktioniert.
Ja, finde ich auch. Also dieser Moment, wo sie dann da so zusammenstehen und dann soll er quasi die Worte sagen, ich bin ein fürsorglicher Vater und soll das dann immer wieder sagen, bis er es auch glaubt. So ist ja die Herangehensweise dann. Und ja, das funktioniert schon. Also weil man wirklich merkt, dass vor allem auch die Beziehung zum Sohn so super ist. Ne? Also der Sohn ist ja auch toll. Also der ist ja auch gut gecastet. Also der ist ja echt. Aber Finn Roman macht eine gute Figur hier auf jeden Fall. Sagt natürlich erstmal den Standardsatz, er ist der beste Papa der Welt, aber es ist ja dann auch so ein bisschen das Thema der ganzen Folge, dass das tatsächlich ist. Vielleicht ist er, vielleicht haben wir ihn gefunden, den besten Papa der Welt.
Oder vielleicht ist er es auch nicht, aber es ist okay und die lieben sich und die sind irgendwie froh, sich zu haben und liegen sich dann irgendwie auch so in den Armen an der letzten Folge. Und dann sagt das Kind auch nochmal, was halt irgendwo im Pott auf dem Land aufwächst, so zu David. Ja, irgendwie erst fand ich euch voll komisch, aber jetzt finde ich euch richtig cool oder so. Und es ist halt wholesome und es bringt halt irgendwie low-key was. Also es hat mehr, also das ist eine Sendung, die hat einen Mehrwert. Also du kannst halt, sag ich mal, Queer Eye, auch das Amerikanische, nicht mit deutschem Reality-Trash vergleichen, weil das eine ganz andere Art von Sendung ist, finde ich, weißt du? Ja. Also die, egal wie neoliberal und phony das natürlich ist auf einer bestimmten Ebene, was weiß man auch, hat das auch wirklich so einen educational Moment, der ganz wichtig ist.
Ja.
Also und es werden auch Themen aus Deutschland angesprochen, die immer noch tabu sind. Also die letzte Folge, die du, glaube ich, nicht gesehen
hast. Ich habe die ersten drei nur gesehen, genau. Du hast alle fünf gesehen.
In der letzten Folge geht es um einen Fußballfan.
ist der dritte aber, nicht auch ein Fußballfan? Folge drei, ich glaube auch. Der hat auf jeden Fall auch so Gladbach-Merch, glaube ich. Aber
ja, egal. Ich weiß auch nicht mehr, was dessen Verein war, aber in der letzten Folge ist ein Fußballfan, der ist gay und der hat sich noch nicht geoutet. Und die begleiten dann praktisch das Outing von ihm, auch vom Verein. Und es ist ein ganz, ganz großes Thema in Deutschland, Schwulsein und Fußball und dass es nicht erlaubt ist. Und deshalb würde ich schon sagen, es hat schon diesen Queer-Effekt, dass es wirklich auch ein bisschen gesellschaftlich bahnbrechend ist.
Das auf jeden Fall. Das finde ich auch weiterhin gut an dem Format. Ich finde nur die Machart, die ist es nicht meine, aber von dem Ganzen, was es aussagt und was es auch macht, auch emotional, die kriegen ja diese Momente auch hin. Ne? Also die machen die ja auch nicht schlecht. Die Machart passt ja dann auch zu dem, was sie machen wollen. Das ist ja auf jeden Fall. Ich würde nochmal vielleicht auch darauf eingehen, was jetzt bei Folge 1 mich so ein bisschen gestört hat, das war diese ganz Finalszene, ne? Also dieses Date am Ende noch und so. Also diese Sache dann immer noch einzustreuen, dass man jetzt auch noch, also dass das nicht ausreicht, weil sie haben ja diesen Mega-Moment gehabt mit dem Sohn. Das hätte eigentlich schon gereicht. Aber dann kommt noch eben, jetzt muss er auch noch die große Liebe finden.
Ja.
Und das ist dann die Vollendung. Also der kann ja auch glücklich alleine sein, ne? Also das fehlt mir dann immer noch, dass das dann eben noch so gezwungen drangehängt wird, dass jetzt auch noch diese Frau, die meiner Meinung nach jetzt nicht, also ich unterstelle hier wieder, aber war das aufrichtig, dass sie ernsthaft ein Date mit ihm hat? Ich weiß es nicht, aber
nein, das ist ja irgendwie, die wird, glaube ich, auch als eine Freundin von ihm am Anfang vorgestellt.
Aber es war ein ernsthaftes Date
oder
halt.
War das eine andere? Das könnte auch eine andere gewesen sein.
Ja, es gab zwei blonde Frauen, die ähnlich aussahen, vielleicht.
Genau, also irgendeine Frau wurde vom Format gezwungen, sich dann mit ihm zu treffen. Das muss man leider so sagen, weil das war halt kein Date, das war einfach nur unangenehm. Und das ist, muss man nicht zeigen. Und das ist dann wieder so ein Bloßstellen von dem sehr gut sonst gecasteten und auch total lieben Protagonisten, was man nicht haben muss. Das finde ich auch. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin großer Fan, das ist so mein Go-to-Feel-Good-Zeug, was ich mir angucke. Aber ich nehme natürlich dann auch die ganzen anderen Sachen wahr, die halt eigentlich überhaupt gar nicht stimmen. Weil du weißt ja, es ist einfach eine komplette Fantasiewelt, wo man auch natürlich viele Sachen dran kritisieren kann. Und das können wir auch gerne noch machen.
Ja, gerne. Man muss bei jeder Art von Reality-TV so ein bisschen auch Sachen schlucken oder so ein bisschen Sachen akzeptieren einfach, weil es das Format oder, sag ich mal, vor allem auch das Genre verlangt. Also Makeover-Show verlangt einfach, dass etwas verändert wird und man am Ende einen Payoff braucht, dass es halt eine Veränderung auch ist am Ende. Dass man sieht am Ende auf einen Blick, das ist passiert. Und deswegen ist dieses Date drin und deswegen gibt es auch diese klassischen mein neues Zuhause, Schüsse von der Wohnung. Ne? Ja, okay, die haben die Wohnung umdekoriert. Das sieht jetzt alles viel heller aus und wie bei Ikea oder was, also es sieht schon besser aus bei Ikea, aber ne, es ist halt einfach eine Veränderung, die okay ist so.
Und was für eine Veränderung ist es halt? Also ich habe schon gesagt, also es ist ein Format, was wahnsinnig, also intrinsisch kapitalistisch ist. Insofern, dass man sagt, wir machen dein Leben besser und dein Leben besser, indem wir einfach richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen und dir halt geile Sachen kaufen und dich dann halt noch ein bisschen coachen, aber individuell. Und das ist auch wirklich ein Punkt, den ich besonders interessant finde bei Queer Eye. Und zwar, wenn das Format an seine Grenzen stößt oder wenn diese heile Welt, die da hergestellt wird, an ihre Grenzen stößt. Und zwar, wenn es auf die echte Welt prallt.
Ja.
Und da gibt es auch eine Folge in der deutschen Serie, die wahnsinnig weird ist.
Also vier oder fünf dann wahrscheinlich.
Genau, vier ist das. Aber okay. Ich würde kurz erklären, was ich damit meine. Also in der amerikanischen gibt es zum Beispiel Leute, die sind Ärzte oder die haben zwei Jobs und vaccinaten die Leute in ihrer Community, weil das halt einfach von der Stadt nicht gemacht wird. Die sind exhausted, die haben mehrere Jobs. Und denen wird dann gesagt hier, hey, 3 Minuten Skincare-Routine. Es geht dir so viel besser. Also es gibt große systemische Probleme, um die sozusagen drumherum gearbeitet wird und gesagt wird, hey, wenn du einfach ein bisschen besser auf dich achtest, du hässliches Arschloch, dann würdest du auch nicht so unglücklich sein mit deinen drei Jobs. So, ja. Weißt du?
Ja.
Und das ist, an manchen Stellen merkst du das halt.
Warum nimmst du eigentlich die Creme, die her? Die steht doch da.
Ja, genau.
Das ist aber mein Lieblingsmoment.
Wieso bist du denn immer so müde die ganze Zeit? Ja. Das liegt doch bestimmt nicht am System oder so. Oder genau, oder da war auch so eine Umweltaktivistin, die halt ihre ganze Freizeit nur damit verbringt, also so eine junge, so Fridays for Future.
Okay.
Mädchen, wo die dann so deren Hauptquartier von dem Fridays for Future Gruppe eben verändert haben. Und du merkst halt, wie diese wahnsinnige neoliberale Shallowness halt so auf wahre Probleme und auf Leute trifft, die wirklich aktivistisch unterwegs sind. Und es passt auf einmal alles vorn und hinten nicht mehr zusammen. Weißt du? Also
ja.
Es geht einfach nicht mehr auf und es ist einfach nur noch schief und seltsam, aber auch wahnsinnig spannend zu sehen.
Weil es zu groß ist für die Show. Also es ist einfach nicht das Problem, was sie angehen können mit so ein paar Handgriffen oder mit einer Makeover-Show. Also
ganz genau.
Das ist ein bisschen schwieriger, ja.
Klar, und die meisten Leute haben dann wirklich auch tragische Schicksale, für die sie dann auch selber meistens nichts können.
Ja.
Aber manchmal ist es halt auch, du kannst halt nicht alles lösen mit, keine Ahnung, neue Möbel und keine Ahnung, neue Haare. So.
Also auch Depression übrigens bei Folge 3 ist ja dann auch so ein Thema, was dann manchmal nur so gesagt wird, okay, du hast, wann ist deine Depression ins Leben gekommen? Ist, glaube ich, die einzige Frage, die dann Leni, glaube ich, in der Form stellt an diesen Typen. Und das war es dann aber auch. Und es wird dann eben auch nicht weiter empfohlen, zu einem Psychologen zu gehen oder irgendwie eine weitere Beratung zu gehen. Wahrscheinlich, und es ist auch so, dass die irgendwie nach der Teilnahme hier noch eine Betreuung oder irgendwie zumindest eine
Hilfe
bekommen vom Format und auch vielleicht von den Leuten hier. Aber ansonsten wirkt es schon immer natürlich so, als kämen da einfach 5 Leute hin, 3 Tage da und dann sind die weg. Und dann Abriss, weg. Genau, und dann neuer Fall und so.
Ja.
So ist es. Glaube ich auch beim Originalformat nicht und so ist es hier auch nicht. Also mittlerweile wird in diesen Reality-Shows ja auch viel mehr über die Nachbetreuung geredet und auch hoffentlich hier wirklich auch angewandt. Aber das, was ich gelesen habe, ist, dass die Leute hier noch teilweise in Kontakt sind mit den Fab Five und auch mit der Produktion noch in Kontakt sind. Also das ja zumindest vielleicht noch als.
Das ist schon schön, aber man kann halt einfach mit einem 3-tägigen Dreh nicht
aber
jemandem mit seinen Depressionen helfen, das weiß man auch. Aber noch krasser wird es in Folge 4. Weil du meintest ja gerade so, es gibt den Fall, wo es dann irgendwie so heißen muss, eigentlich können wir darüber, da können wir nichts ausrichten, da sollten wir nicht rangehen, Finger weg davon. Und das passiert in Folge 4.
Also, dass sie das auch sagen?
Nein, dass es so ist.
So, ja.
Also, dass es passiert.
Ja.
Dass wir dann wirklich in eine Situation kommen mit denen, der wir alle nicht gewachsen sind.
Okay, das ist ein Teaser jetzt.
Es ist wirklich schlimm.
Also,
Es ist wirklich schlimm. Also, ich saß wirklich mit offenem Mund da,
also,
weil es einfach nicht mehr funktioniert hat und zwar auf ganz vielen Ebenen.
Aber so, dass du jetzt das ganze Format dann nochmal quasi kritisierst oder
nein.
Ist es eben dieses weiterhin dieses, das muss man dann akzeptieren und es gibt diese Momente, die dieses Format einfach nicht leisten kann?
Genau, und es gibt auch diese Bizarro-Folgen von Queer Eye in Amerika, aber ich würde sagen, diese Bizarro-Folge, die übersteigt alles, was hier passiert ist, auch die amerikanischen.
Okay, ich bin gespannt. Warum habe ich die nicht mehr gesehen? Ich habe nur
ja,
Folge 3 gesehen.
Ja, das frage ich mich auch, weil da hätte ich mich auch, also das, ich kann das ja auch mal erzählen,
ja,
was erzähl's. Da passiert.
Ich bin nicht auf Spoiler irgendwie.
Also man muss schon sagen, dass die Protagonisten auch wahnsinnig gut ausgewählt sind.
Ja.
Das sind total nette, herzliche Leute, denen man auch meistens richtig helfen kann und die halt irgendwie eine coole Background-Story haben. Und der eine ist auch richtig outgoing und gibt gute O-Töne. Und in Folge 4 sind sie bei einem jungen Mädchen aus Kiel. Die wird vorgestellt, dass sie halt gerne skateboardet und dass sie einen Freund hat, mit dem sie das macht und so. Und dann kommt, dass sie irgendwie nicht viel Sport machen darf oder dass sie halt irgendwie mit 14 eine Herz-OP hatte, weil sie irgendeine seltene Krankheit hatte und sie hat irgendwie ein Spenderherz bekommen und hat dann tatsächlich auch überlebt. Und dann kommt raus, dass in ihrer Familie eine seltene Erbkrankheit stattfindet und dass als sie irgendwie ein kleines Kind war, ist erst ihr Vater gestorben. Kurz darauf ist ihr Bruder gestorben. Also vielleicht mal Triggerwarnung, weil
das ist echt Familie
krass. Dann ist der
gestorben ist,
andere Bruder gestorben.
Ja.
Und als sie dann irgendwie 18 war oder so, ist dann ihre Mutter gestorben. Und die wohnt da jetzt alleine in dem Familienhaus mit einer Waisenrente, ganz alleine, ihre komplette Familie ist tot und dann kommen die Fab Five. Und dann wird's richtig weird. Und dann, man sieht denen auch an, dass sie wirklich nicht darauf klarkommen, was sie da eigentlich machen sollen, und es kommen ganz weirde Sachen dabei raus. Also Leni sagt auch einmal, als sie dann so ein Heart-to-Heart-Gespräch haben, so, ja, also eine Familie im klassischen Sinne hast du ja jetzt nicht mehr, aber
im klassischen Sinne.
Also das wird halt so auf so eine schlimme Art witzig, weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil es halt so schlimm ist, dass man das nicht mal comprehenden kann. Und keine Ahnung, die verändern dann auch, ihr Vater hat so eine Werkstatt, die sie halt so gelassen hat. Also alles in dem Haus ist noch so, wie als die Familie da gewohnt hat. Und die machen jetzt das Haus halt anders. Also jetzt so eine kleine Wohnung für sich.
Das ist das gleiche Haus, ne?
Das ist das Haus. Das ist riesengroß, sie ist da alleine. Und die Werkstatt vom Vater, die sie dann irgendwie auch ändern, oder diesen einen Schrank, den sie mit dem Vater gebaut hat, nochmal neu anstreichen, weil das jetzt ihr neues Leben ist und so. Und sie ist einfach eiern, wie er einfach gar nicht mehr, also der ist praktisch kurz vorm Zusammenbruch die ganze Zeit. Und sie ist immer so, ja, und cool.
Aber
und
hier ist ein neues Rezept für Gorgonzola mit irgendwie Spinat oder so. Ja.
Darüber können wir auch noch reden, dass Aljoscha irgendwie nicht immer kocht, und das verwirrt mich, aber
der macht auch Sport, ne? Das ist,
der macht irgendwie, macht auch, das heißt Nordic Walking.
Nordic Walking, ja.
Aber
ich dachte, das haben wir auch in den Nullerjahren hinter uns gelassen, Nordic Walking.
Ja, nee, das ist ja das Hobby von der Protagonistin.
Ulrike,
gewesen,
genau, die wollte
Ulrike
unbedingt
gewesen.
Nordic Walking
also,
machen.
Auch respektabel.
Aber so. Die sammelt auch noch Tupperware, also daher Charakter. Passt auf
musste
jeden
sie
Fall.
Ja alles wegschmeißen. Danke, Eier, ne?
Ja, Tupperware ist doch voll geil eigentlich, oder? Also warum muss man das wegschmeißen? Aber sie hatte auch viel davon, ne? Aber
ich meine, irgendwann braucht man sie, ne? Und dann ist sie gearscht. Aber ich wollte nur sagen, dass es incomprehensive ist, was in dieser Folge passiert. Und ich habe noch nie sowas in meinem ganzen Leben gesehen.
Das ist auf jeden Fall ein Teaser für alle, die es nicht gesehen haben. Und alle, die es gesehen haben, die wissen jetzt, was Emily meint. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen durch das, was du gesagt hast. Also das Format stößt nicht nur in kleinen Momenten, sondern auch in der ganzen Folge hier mal an seine Grenzen anscheinend.
Ja, und ich will auch nicht sagen, also ich möchte das nicht falsch verstanden haben, das ist natürlich gut, dass man so Trauer thematisiert und das halt nicht irgendwie vor der Öffentlichkeit versteckt, aber
es ist halt zu schlimm. Also es gibt ja dann auch noch einen Unterschied, ne? Also und vor allem, wenn es das gleiche Haus ist, das ist schon halt. Wenn du das dann im Kontext einer Makeover-Show machst und musst dann dieses Haus umdekorieren und dann kommst du eben an diese Gespräche, wo du normalerweise deine übliche Leier abziehen kannst von, ja, eine andere Farbe würde helfen, hier hilft die andere Farbe vielleicht nichts.
Und du brauchst einen Haarschnitt, Mann.
Ja.
So. Und sie braucht keinen Haarschnitt, niemand weiß, was sie braucht.
Ja.
So, ich finde halt keine Worte dafür, so was ich darüber noch sagen kann. Aber man kann darüber sprechen, aber vielleicht nicht in der Form, so.
Okay, dann belassen wir es auch an der Stelle jetzt mal dabei und sagen, Queer Eye hat seine Momente, ist auf jeden Fall eine gut gecastete deutsche Version eines internationalen Formats, was man nicht oft hat. Also, dass man wirklich sich so viel Zeit und auch Mühe gegeben hat mit dem Casting, das hat auf jeden Fall funktioniert. Es kreiert diesen Moment auch von der Machart her, die das amerikanische Format auszeichnet. Aber genau wie das amerikanische Format auch, stößt an seine Grenzen. Hier in der deutschen Version ein bisschen unglücklich, in Anführungsstrichen. Oder halt auch ein Fehler, einfach ein redaktioneller Fehler, dass man hier eine ganze Folge so gegen die Wand hat laufen lassen dann wahrscheinlich.
Ja, aber trotzdem große Empfehlung an alle Queer Eye Fans, weil also ich war wahnsinnig ängstlich und ich bin sehr positiv überrascht und guck denen auch gerne zu und würde am liebsten mit ein paar von denen Bier trinken gehen, weil die so wahnsinnig sympathisch wirken. Und das ist ja, was es ausmacht.
Sehr gut, dann habt ihr hier die Meinung gehört eines echten Queer Eye Fans und eines, ja, Beobachter, sag ich mal, der aber natürlich auch
eines Reality-TV-Konnoisseurs, der ganz besondere Ansprüche hat.
Ja, die italienische Variante des Reality-TV bevorzugt, aber ja.
Fellini. Ja.
So ist es. Apropos Fellini, ist das nicht eine Nudelart? Wir gehen zu Kitchen Impossible.
Oh, wow.
Ne, Fusilli heißen die,
war
ne?
So.
Wir wollten nur mal ganz kurz über Kitchen Impossible reden, weil das ein Format ist, was natürlich ewig schon läuft, länger als es diesen Podcast gibt, aber wir noch nie so richtig drüber gesprochen haben. Wir müssen jetzt auch nicht richtig drüber sprechen, aber vielleicht einmal ganz kurz sagen, dass du eine Obsession auf jeden Fall auch ein bisschen dafür entwickelt hast, kann man sagen, oder?
Ja, es ist für mich eine Meditation, das zu schauen. Also ich gucke.
Tim Melzer ist ein Zen-Meister.
Er ist mein Zen-Meister und ich muss sagen, dass ich auch immer mehr, also wenn man jetzt wirklich von dieser Nutzerbindung spricht, die auch Queer Eye hat, ich liebe auch Tim Melzer inzwischen. So, der wird einfach immer besser und ich finde den wahnsinnig gut und es gibt ja auch Teile der Sendung, wo es halt von Tim Raue dann moderiert wird. Nee, gucke ich nicht. Aber Kitchen Impossible, das gucke ich mal beim Essen und schlafe dann so dabei ein. Also das Ende sehe ich meistens schon gar nicht mehr, weil es ja auch wahnsinnig lang ist.
Ja, es ist unfassbar lang.
Also und wahnsinnig gut gemacht und es ist eine tolle Sendung, auch so ein bisschen Arthouse-Style, sehr, sehr langsam erzählt.
Ja, Chef's Table auf Deutsch ein bisschen, aber mit einer interessanteren Geschichte. Also Ego-Gewichse von so Chefköchen gibt's auch hier, viel sogar.
Oh ja.
Aber das Gute, was ich ja immer, also hier finde ich es mit am besten gemacht, auch technisch, dieser Kniff, dass die beiden Köche, die in dieser Folge gegeneinander antreten, also Tim Meltzer plus X, sitzen quasi vorm Fernseher und schauen sich das an, was sie da zusammen fabriziert haben. Und das ist einfach so schön, weil es so schlau ist, ne? Also du lässt es quasi nicht unkommentiert, was ja eh schon überdreht gefilmt ist, also sowohl von der Machart, aber auch von dem, was Tim Meltzer, aber auch die Köche ja natürlich von sich geben und ordnest es sofort ein. Also das ist einfach, du fischst diese ganze Kritik, die man vielleicht daran haben könnte, sofort weg, indem du merkst, die meint es nicht ernst und denen ist jederzeit klar, dass das total drüber ist, was sie da machen. Und das finde ich das Schöne. Also das ist einfach so ein kleiner Kniff, mit dem man, glaube ich, viele Shows besser machen könnte. Taskmaster, auch meine englische Comedy-Sendung ist ja auch so, dass du einfach in einem Studio sitzt und dir dann nochmal die Tasks anschaust, die du schon gemacht hast. Immer ein guter Kniff. Also ich finde, da könnten viele Shows einfach dieses Stilmittel da abschauen, weil es einfach immer gut funktioniert. Und wenn du so ein Problem hast, dass etwas zu ernst wirken könnte oder nicht ganz klar ist, ob du es ernst meinst oder nicht, dann ist sowas hier ganz, ganz cool.
Beziehungsweise ordnet es halt sehr, sag ich mal, erhitzte Gefühle dann im Nachhinein ein.
Ja.
Und zwar als aus dem Moment heraus.
Total, ja.
Und nicht, dass Tim Meltzer wirklich den anderen Koch bis aufs Blut hasst, sondern einfach vielleicht ein bisschen emotional ist oft.
Ja.
So, also es braucht es auch, glaube ich, damit man das halt versteht.
Und er ist nicht so schroff und so, also er ist nicht so, wie man erst denkt. Ne? Also er hat eben auch mehrere Schichten. Wie eine gute Torte oder
wie
eine Zwiebel bei Shrek, ne? Also wir sind beide Shrek-Fans, von daher die Zwiebel-Referenz. Aber hast du eine Lieblingsfolge, irgendwas, was dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich mag ja immer die Weihnachtsspecials gerne.
Ich liebe die Weihnachtsspecials.
Die sind immer cool gemacht.
Aber ich liebe auch, also ich habe nicht eine Lieblingsfolge, aber ich freue mich immer wahnsinnig auf die mit Tim Raue. Weil ich finde, die passen so gut zusammen einfach. Er ist einfach der perfekte Villain einfach.
Ja.
Der ist wie so ein Bond-Villain, einfach schon von seiner Persönlichkeit her. So mit seiner verrückten Lache und seiner komischen Art und so. Also ich liebe Tim Raue auch einfach nur als
Gegenspieler.
Als Antagonisten, ja. Und deshalb alles mit den beiden liebe ich über alles. Ja,
also kann ich nicht viel dazu hinzufügen, außer zu sagen, Kitchen Impossible ist immer noch eine Empfehlung. Also hat ja auch zum Glück immer noch sehr, sehr gute Quoten und freut mich auch, dass es immer noch so gut funktioniert, weil es einfach mit die am besten produzierte Sendung im deutschen Fernsehen ist. Also ich finde, das ist so ein bisschen das Duell um die Welt mit Kochen so ein bisschen und sowohl von der Machart als auch vom Unterhaltungswert absolut eine Liga meiner Meinung nach. Also Kitchen Impossible gerne anschauen. Wir haben in dieser Woche nur eine richtige News, die wir kurz besprechen können. Und zwar geht's mal wieder um die Passion. Das begleiten wir mittlerweile schon seit 2 Jahren, weil es ja ursprünglich 2020 angekündigt war. 2020 sollten wir die Passionsfestspiele bekommen bei RTL. Und das hat uns von Anfang an so gut gefallen, weil der Cast einfach so unglaublich ist. Wir gehen ihn gleich nochmal durch, weil sich eine Kleinigkeit geändert hat. Aber jetzt sieht so aus, wenn nicht noch eine Corona-Welle da irgendwie anrollen würde oder könnte, dann sieht so aus, als würden wir am 13. April, Mittwoch, 20.15 Uhr, live vom Burgplatz in Essen die Passion kurz vor Ostern serviert bekommen. Ein Live-Musik-Event, so wird es ja offiziell genannt. Also die Geschichte der letzten Tage von Jesus Christus werden hier am Dorfplatz in Essen von sehr bekannten Leuten, muss man schon sagen, hier nochmal neu interpretiert und mit Hilfe bekannter Popsongs in die Gegenwart transportiert. Das ist die offizielle Ankündigung.
Also ich komme ja nicht aus dem christlichen Deutschland, aber ich verstehe immer noch nicht, wie groß da wirklich die Zielgruppe ist. Also finden Leute sowas geil? Kann man das erklären?
Also ich finde es geil, aber nicht, glaube ich, aus den religiösen Gründen. Und es wird auch immer bei jeder Gelegenheit gesagt, das ist kein religiöses Event, was wir hier planen. Und es geht auch so, auch von der Besetzung her zu, dass man hier Leute dabei hat, die auch gar nicht christlich sind. Also es ist hier zum Beispiel Gil Oferim dabei, ne? Also Mensch jüdischen Glaubens und so weiter. Also wir haben hier kein christliches Event, kann man nicht sagen. Aber klar, dreht sich erstmal um die Jesus-Geschichte. Ich freue mich da drauf, weil es einfach weiterhin dieser unfassbar absurde Cast ist. Thomas Gottschalk als Erzähler. Jesus, verkörpert durch Alexander Klavs, der erste Superstar.
Nee,
Judas wird verkörpert von Mark Keller, auch bekannt als der Clown. Dann Maria, gespielt von Ella Endlich, die SDS-Jury und Sängerin. Dann Petrus, durch den, und ich glaube auch musikalischer Leiter des Ganzen, Laith Aldean, den man natürlich auch noch kennt als Sänger. Pontius Pilatus, das ist die größte Änderung und leichte Minus bei mir. Normalerweise Martin Semmelrogge hier gecastet worden, als Pontius Pilatus mittlerweile dabei, aber Henning Baum. Dann noch als Jünger, das sind meine Lieblingsbesetzungen fast, die Jünger werden hier dargestellt durch Samuel Koch, ne, bekannt durch den Unfall bei Wetten, dass, und natürlich Mars Singer, der Phönix gewesen. Gil Oferim, wie gesagt, Stefan Ross und seine Frau Anna-Karina Wolczak, also der Schlagermusiker mit der Trompete. Außerdem dabei GZSZ-Darstellerin Sila Shahin, Thomas Enz, Prinz Damien, Superstar Michael Höppner und der erste Prinz Charming, Nicolas Puschmann, wird hier auch einen der Jünger übernehmen. Ja.
Dann gucke ich das doch.
Ja. Und Gast- und Cameo-Auftritte gibt es auch noch. Unter anderem von Rainer Kallmund wird hier dabei sein. Nelson Müller wird einen, wie ich das glaube ich in Erinnerung habe, einen Brotbäcker spielen. Kati Karrenbauer, ne, hinter Gittern, Darstellerin. Dabei, ja, Ex-Dschungelcamp.
Wenn man alt ist, kennt man
Wolfgang Barrow, also Darsteller von Joe Gerner aus GZSZ ist dabei. Ingolf Lück, Rebecca Simonei Barum und die Eisläuferin Tanja Schewtschenko auch am Start.
Führst du eigentlich so ein Jahresbingo? Kennst du das, wenn Leute halt irgendwie für das kommende Jahr 22 oder so bestimmte Vorhersagen aufstellen und ja, dann guckt, ob das eintritt? Das wäre was ganz Gutes dafür gewesen.
Tatsächlich ist es halt seit ungefähr 2 Jahren jetzt bei uns im Hinterkopf, dass es irgendwann noch ansteht, und so ein bisschen ist es bei mir auch verknüpft mit dem Ende von Corona. Also ich habe immer gesagt, wenn die Passion kommt, dann ist Corona zu Ende.
Da kommt aber auch die Apokalypse vielleicht.
Vielleicht, ja, tatsächlich. Also vielleicht stehen wir nicht mehr auf an Ostern. Kann auch passieren, aber die Passion kommt, Stand jetzt, 13. April.
So eine Drohung.
Und ich werde vorm Fernseher sitzen. So, jetzt haben wir noch ein Spiel zu absolvieren, und das beschäftigt sich auch mit, ja, möglichst absurden News, die wir hier zusammengesucht haben. In der Redaktion natürlich, in Form von mir in dem Fall.
Die Redaktion sitzt mir gegenüber.
Genau, so ist es. Und ich werde dir jetzt diese 3 News, also es sind so kurze Newsbeiträge hier, vorlesen, und du musst mir sagen, welche ich davon erfunden habe. Also es ist das Spiel What's Wrong, was in der News-Version hier gespielt wird. Also das News-Special haben wir erst einmal gespielt und hat sich eigentlich als ganz gut erwiesen. Und jetzt spielen wir diese eine Runde von What's Wrong.
Okay. Bin bereit.
Ich lese vor. Geheime Watchlist der Queen durchgesickert. Die britische Boulevardzeitung The Sun schreibt in ihrer Montagsausgabe, sie kenne die private Netflix-Watchlist von Queen Elizabeth II. Der Artikel beruft sich dabei auf Quellen, die dem Buckingham Palace nahestehen. Die größte Überraschung: laut der veröffentlichten Liste hat die Queen einige Folgen der ersten Staffel der Fantasy-Serie The Witcher gesehen. Zudem finden sich auf der royalen Playlist gleich 3 Produktionen von Higher Ground Productions, die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama. Obwohl ein anderer Artikel erst vor wenigen Monaten das Gegenteil behauptet hat, finden sich auf der Liste keine Beweise dafür, dass Queen Elizabeth jemals die britische Königshausserie The Crown geschaut hat. Das ist News Nummer 1. News Nummer 2. TikTok sucht den Superstar. Der Musiksender MTV bringt in Zusammenarbeit mit Pepsi eine Castingshow an den Start auf TikTok. In Becoming a Popstar bekommen 8 Künstler, die ursprünglich auf TikTok erfolgreich geworden sind, die Chance, ihr Können auf der großen Showbühne unter Beweis zu stellen. Jede Woche müssen die Kandidaten einen originalen Song sowie ein kurzes Musikvideo vorbereiten. Nach jeder Folge können die Fans via TikTok abstimmen. Der Gewinner darf im neuen Pepsi-Werbespot auftreten und bekommt Geld für seine Karriere als Popstar. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3. Kachelmann hat keine Lust auf Trash-TV. Moderator Jörg Kachelmann hat die Teilnahme an einem RTL-Format auf schlagfertige Art abgelehnt. Bei Twitter veröffentlichte er eine Anfrage der Produktionsfirma Seapoint. Dem Inhalt des Schreibens, das in dem Sendung das Promi-Paar 2022 gesucht wird, lässt sich entnehmen, dass es sich dabei um das Sommerhaus der Stars handelte. Danke, ich bin elendstechnisch noch nicht so weit, antwortete der 64-Jährige und lehnte das Angebot dankend ab. Er schrieb weiter: falls ich im kommenden Jahr verarmt und mental verwahrlost sein sollte, melde ich mich im vorauseilenden Gehorsam. Das ist News Nummer 3. Also, geheime Watchlist der Queen durchgesickert, TikTok sucht den Superstar oder Kachelmann hat keine Lust auf Trash-TV. Das sind deine Auswahlmöglichkeiten.
Also, klingt für mich alles wahnsinnig wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich.
Ich kann mir alles vorstellen. Es ist sowieso alles weird jetzt. Aber wie heißt nochmal die Sendung auf TikTok?
Becoming a Popstar heißt die.
Becoming a Popstar. Becoming a Popstar? Guck mich mal an.
Becoming a Popstar.
Ja?
Ich weiß nicht, ob du irgendwie Gedankenübertragung oder Mentalismus
beherrschst. Ja, man sieht ja Leuten an, wenn sie lügen.
Ja, nämlich weil ich so nach unten schaue oder weil ich irgendwie, was mache ich dann?
Was hat nochmal die Queen von Barack Obama geguckt?
Die hat ihre, also drei, glaube ich, hieß es hier, oder? Drei? Higher Ground Productions ist auf jeden Fall die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama, die einen Netflix-Deal haben.
Mhm. Okay. Ja, Kachelmann, ja, okay. Hm. Also was kann man sich nicht so schnell ausdenken davon, weil es halt zu bescheuert ist. Bei der Queen-Geschichte kann ich mir vorstellen, dass es ausgedacht ist, weil es halt so ein schönes Narrativ hat. Zum Beispiel, haha, sie hat nicht The Crown geguckt, ne? Weil das fragt man sich ja zuerst.
Ich glaube wirklich diese Berichte, dass sie The Crown schaut oder das zumindest mal gesehen hat irgendwie.
Aber wie soll sie es gesehen haben, wenn es nicht auf ihrer Netflix-Watchlist ist?
Eben, das ist jetzt hier auch das, was mich überrascht hier in dem Artikel. Aber
interessant.
Ja, vielleicht steht es deswegen drin, ich weiß es nicht.
Bei Jörg Kachelmann kann ich mir einfach, also das ist komplett, funktioniert einfach alles komplett, würde ich sagen.
Ja.
TikToks mit Pepsi zusammen und was war das noch?
MTV.
Und MTV. MTV und Pepsi suchen auf TikTok nach. da dachte ich ja zuerst, dass es das Fake-Ding ist.
Ja.
Und wie votet man denn auf TikTok? Wie votet man auf TikTok? Sag mir das mal. Gibt es da einen Vote-Button oder?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur das lesen, was hier steht. Hier steht, nach jeder Folge können die Fans via TikTok abstimmen. Wie auch immer das geht soll.
Komisch, ne? Als ob das irgendwie jemand geschrieben hätte, der da noch nicht so viel Ahnung hätte.
Möglich, aber du musst dich entscheiden.
Okay, warte. Oh, ist so schwierig. Okay, dann sag ich, A ist falsch.
Du sagst A, die geheime Watchlist der Queen durchgesickert ist falsch, diese Headline. Und die dazugehörige News.
Mhm.
Und das ist leider richtig, tatsächlich.
Ja!
Du hast sie richtig, ja, tatsächlich.
Boah,
richtig
gemacht. Ich kenne dich seit anderthalb Jahren. Ich weiß genau, was dein Gehirn macht.
Anscheinend, weil damit hast du aber quasi zugegeben, dass du nicht wusstest, dass man via TikTok auch abstimmen kann, weil es ist so. Also es ist so, dass diese genau. Also du kannst bei TikTok abstimmen, für wen du hier votest. Also es gibt wohl so eine Option extra dafür eingerichtet, vielleicht auch, dass du hier deinen Superstar bestimmen kannst.
Ja, dann freue ich mich ja
Becoming a Popstar bald. Ja.
Da freue ich mich schon auf meinen Superstar, denn ich bin viel auf TikTok unterwegs und das wird gut. Aber wie die Queen. Aber dann hast du dich doch gerade selber ausgehebelt mit deinem.
Ich wollte dich verwirren, aber anscheinend hat es dich nicht zu sehr verwirrt, dass du mir auf die Schliche gekommen bist, so rum. Aber
ich dachte halt, Kachelmann klang zu ausgedacht. Das würde sich Dennis ausdenken und deshalb denkt er, ich würde denken, dass es das wäre, aber ich wusste, dass es das nicht ist.
Es war auch die größte Gefahr,
ja,
weil natürlich du das einfach bei Twitter hättest lesen können. Aber ich habe es mal hier einfach risikohalber mitgenommen, weil es ja schon interessant ist, ne? Kachelmann wurde angefragt für Sommerhaus, hat abgelehnt.
Ja,
also,
mit den Worten auch.
Ja, aber wir wissen aktuell, dass gerade nach Sommerhaus-Punk gesucht wird. Das ist erstmal eine Information, die wir hinzunehmen haben. Aktuell, okay.
Ich habe richtig geraten.
Yes. Sehr gut, also alle Punkte, die hier zur Verfügung standen, gehen an dich und du hast hiermit das Spiel gewonnen, offiziell.
Super.
Sehr gut. Ich glaube, du warst in der ersten, da haben wir ja zusammen ein Format uns ausgedacht und das war auch Erfolg. Also du hast auch gewonnen, sag ich jetzt einfach mal.
Ich habe gewonnen, ja, war gut. Es wurde umgesetzt. Das war nur in Südamerika, das habt ihr nicht gesehen.
Das ist Peru, ganz erfolgreich aktuell. Sehr gut. Okay, dann haben wir es geschafft. Die Folge ist fast vorbei. Wir können nur noch quasi sagen, dass man dem Podcast folgen kann, @fernsehenfa. Dir kann man auch bei Twitter gerne folgen.
Kann man gerne machen.
@EmilyGlaser wird verlinkt sein in der Beschreibung.
Genau.
Sag ich jetzt einfach mal. Ja. 5 Sterne kann man außerdem gerne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts. Und natürlich nochmal der Hinweis, sei gesagt, The Masked Singer, morgen 20 Uhr, wenn ihr es am Freitag hört. Ansonsten 20 Uhr am 19.03. The Masked Singer live auf meinem Account @DennisDadödel bei Twitter. Oder auf den Link einfach in der Beschreibung klicken, dann kann man da live dabei sein. Masked Singer, du bist dabei? Nee, wahrscheinlich nicht. Schade.
Ich habe auch noch andere Sachen zu tun.
Okay, verstehe.
Du erzählst mir dann davon.
Ich unbedingt, natürlich. Also das wird natürlich wieder lang und breit besprochen werden. Bei uns, aber auch hier im Podcast natürlich. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
Danke dir, Dennis. Bis zum nächsten Mal, ne?
Hoffentlich. Ja, bald hoffentlich, immer wieder gerne. Nächste Woche dann, ich weiß, wir haben diese Woche nicht über prominent getrennt geredet. Da gab es den großen Hackfleisch-Skandal. Da werden wir natürlich bald dazu berichten. Außerdem will ich über die neue Apple-Serie Severance sprechen. Das gefällt mir bisher sehr gut, was da zu sehen war. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal The Witcher anschauen und die Watchlist der Queen noch ein bisschen durchsuchen. Bis dann. Tschüss.